Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in dieser neuen Folge. Eine neue Folge, Mein Fall. Das Prinzip möchte ich kurz nochmal schildern. Bei Mein Fall geht es darum, dass ihr eure Fälle, medizinische Fälle, schildert und ich die aus der Ferne ein bisschen unter die Lupe nehme und mein Prozedere vielleicht so ein bisschen mit an die Hand geben würde. Natürlich alles unter Vorbehalt, denn ich kann euch ja schlecht untersuchen und ich sehe euch nicht und kenne euch ja auch gar nicht. Nichtsdestotrotz ist es ja für manche ganz interessant, wie ich jetzt vorgehen würde. Auf Instagram werde ich immer alle paar Wochen eine Rubrik starten, eine Fragerunde mit dem Hashtag Mein Fall. Und dann geht's los. Dann schickt ihr mir eure Fälle, unglaublich zahlreich. Danke dafür erstmal. Natürlich kann ich da nicht jeden Fall besprechen, das ist ja logisch, aber ich werde mir mal so ein paar rauspicken, wo ich denke, dass das erstens hochinteressant sein könnte und zweitens viele betreffen könnte. Das muss also gar nichts Spektakuläres, außergewöhnlich, Seltenes oder sowas sein, sondern das könnte auch etwas vermeintlich Triviales sein, so wie heute in diesem Fall. Denn heute würde es um einen Klassiker gehen. Es geht nämlich um Unterbauchschmerzen. Und heute bin ich ganz besonders froh, denn die Betroffene hat sich selbst zu Wort gemeldet, hat also mir Sprachnachrichten hinterlassen, was ich extrem mutig und extrem toll finde, denn das Ganze hat jetzt nochmal so eine ganz persönliche Anekdote, wie ich finde. Aber ich möchte nicht lange rumschwafeln, ich würde sagen, wir starten direkt durch mit einer neuen Folge, Mein Fall, und los geht's.
Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur Frauengesundheit mit mir, Dr. Med. Konstantin Wagner. Hier geht es um deine Themen, um deine Fälle und um deine Fragen. Wie gewohnt, wissenschaftlich, aber verständlich erklärt. Also, let the show begin.
Und zu Beginn würde ich sagen, lassen wir doch erstmal die Betroffene zu Wort kommen. Sie hat sich gewünscht, namentlich nicht genannt zu werden. Das finde ich selbstverständlich. Schon mutig genug, hier mit ihrer Stimme präsent zu sein und ja, von vielen Tausenden gehört zu werden. Also vielen Dank an dieser Stelle und dann schieß mal los.
Guten Tag, Dr. Wagner. Ich hätte folgenden Fall bzw. folgendes Problem. Und zwar habe ich vor circa 3 Jahren die kombinierte Pille abgesetzt und leide seitdem unter regelmäßigen Unterbauchschmerzen, die meistens rechtzeitig um den 10. Zyklustag auftreten und in etwa 5 Tage andauern. Die fühlen sich an wie ein Ziehen oder Stechen und die Schmerzen sind dann schon relativ stark, also so um die 6 von 10. Und dadurch, dass ich eben eine Zyklusabhängigkeit festgestellt habe, deute ich das inzwischen als Mittelschmerz, auch wenn der dann recht lange anhalten würde. Ich habe ab diesem Zeitpunkt auf zunehmende Schmerzen im gesamten Unterbauch, die ihren Höhepunkt dann mit meiner Periode haben, und habe das auch bereits mehrfach bei meiner Gynäkologin angesprochen, die aber im Ultraschall nichts Auffälliges feststellen kann, genauso wenig wie der Gastroenterologe, bei dem ich war, um eben chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Unverträglichkeiten etc. auszuschließen.
So, erstmal muss man dazu ja mal sagen, wenn man so eine Patientin vor sich hat, dann hat man einfach einen Jackpot gezogen, denn hier hat sich jemand schon extrem mit sich beschäftigt, ist super differenziert, hat auch schon ein Stück weit Ahnung. Also man fängt hier keineswegs von null an, irgendwas zu erklären, sondern man ist schon auf Augenhöhe. Und das macht es natürlich für uns extrem viel leichter und macht dann auch sehr, sehr viel Spaß, wenn man merkt, da hat sich jemand schon mit sich beschäftigt. Ich würde mal sagen, das, so wie es jetzt geschildert wurde, ist ja täglich Brot in gynäkologischen Praxen. So oder so ähnlich kommen immer mal wieder Fälle zustande. Und das ist, für mich ist das immer irgendwie auch ganz spannend, weil es ist immer Detektivarbeit. Unterbauchschmerzen ist erstmal so abstrakt wie Kopfschmerzen zu haben. Also wir müssen gucken, woran liegt es. Und da gibt es natürlich unabhängig von der gynäkologischen Sicht viele Dinge, die im Unterbauch Schmerzen machen können. Sie beschreibt jetzt zum Beispiel rechtzeitige Unterbauchschmerz. Klassiker bei einer Blinddarmentzündung zum Beispiel. Aber da passt jetzt überhaupt nicht, dass das zyklisch auftritt, also immer wieder. Eine Blinddarmentzündung kommt nicht einmal pro Monat, sondern die ist da und ist auch mitunter ziemlich heavy. Und auch mit Begleiterscheinungen wie Fieber, Schüttelfrost meistens vergesellschaftet. Also da fängt die Detektivarbeit ja schon im Kopf beim Erzählen an. Und was ich auch immer mir überlege, während ich zuhöre, was, gynäkologisch natürlich, was passiert gerade in diesem Körper zu dieser Zeit? Jetzt hat sie ja schon vieles vorweggenommen von den Fragen, die ich eigentlich sonst immer frage. Wenn jemand kommt mit Unterbauchschmerzen, das sind ja meistens, wenn man ehrlich ist, 2, 3 Sätze. Ja, ich habe irgendwie in letzter Zeit immer Unterbauchschmerzen. Weiß nicht, was das ist. No. Damit muss man dann arbeiten. Dann fragt man erstmal, ja, wie, seit wann ist das denn? Und wie oft tritt das auf? Tritt das einmal im Monat auf? Das sind schon die ersten Fragen, ob es eine Zyklusabhängigkeit gibt. Und wenn man ganz viel Pech hat, dann kommt da, jo, keine Ahnung. Deswegen schon mal den Appell an euch alle, die vielleicht da betroffen sind, führt schon so etwas wie ein Schmerztagebuch, / Zyklustagebuch und tragt ein, wann die Beschwerden da sind. Das geht jetzt mal nicht nur um den Unterbauchschmerz, sondern allgemein um alle Symptome, die wiederkehrend sind und auch störend sind. Ob es Brustspannen ist, Kopfschmerzen, Migräneattacken während der Periode. Alles so Klassiker, auch in der gynäkologischen Praxis. Ganz wichtig ist nie zu vergessen, dass ihr ein sehr komplexes hormonelles Wesen seid. Habe ich in Folge 1 erklärt. Das macht ja auch die Faszination aus. Und wir müssen immer gucken, gibt es etwas, wo ein System hintersteckt oder ist etwas sporadisch. Sie hat schon unglaublich viel vorweggenommen. Trotzdem habe ich noch so ein paar offene Fragen, die ich jetzt noch stellen würde. Ganz wichtig ist, wenn sie mir das jetzt so geschildert hätte, dann hätte ich natürlich unglaublich viele Informationen schon. Ich würde aber auch wissen wollen, gibt es Schmerzen beim Geschlechtsverkehr? Gibt es Schmerzen beim Stuhlgang zu der Zeit, wo es akut ist? Oder beim Urinieren? Gibt es auch gerade beim Geschlechtsverkehr, ist das abhängig von der Stellung, also der Position auch, dem Winkel, in dem man da irgendwo Geschlechtsverkehr hat, oder ist das alles unabhängig davon? Das sind so 2, 3 Fragen, die ich jetzt auch noch stellen würde. Jetzt arbeiten wir mal damit, was sie uns erzählt hat. Sie sagt, beginnt 10. Zyklustag. Das sagt uns ja schon extrem viel. Ich habe gerade schon erwähnt, überlegt euch immer, was gerade in euch passiert. 10. Zyklustag, wenn man sich die Hormone im Zyklus mal vor Augen hält, ist da ein Hormon dominierend. Das ist das Östrogen. Östrogen führt jetzt dazu, dass da anscheinend Schmerzen verursacht werden. Ja, da kriegt man schon so ein paar Ideen im Kopf, was das sein könnte. Zu Beginn des Zyklus, also wenn die Periode versiegt, beginnt der Hirnstamm oder das Zwischenhirn eher gesagt, FSH, also das follikelstimulierende Hormon auszuschütten. Das wiederum führt dazu, dass diese Follikel im Eierstock heranwachsen. Aber in diesen heranwachsenden Follikeln wird wiederum Östrogen gebildet. Mehr Östrogen macht offensichtlich hier mehr Schmerzen. Östrogen, das muss man wissen, ist ein sehr stimulierendes und proliferierendes Hormon. Es baut eben Dinge auf. Es baut Schleimhäute auf. Es baut Brustwachstum auf. Also es macht eine Durchblutung auch. Es ist so ein sehr proliferatives Hormon. Also passiert hier jetzt Folgendes, das Östrogen geht hoch und es irgendwas proliferiert und es schmerzt. Das wäre so das Erste, was ich jetzt schon mal denken würde. Jetzt hat sie gesagt, rechtzeitig, klar, Differentialdiagnosen, alles, was mit dem Darm zu tun hat, müssen wir natürlich auch ausgeschlossen haben. Das hat sie ja auch gemacht. Sie hat ja auch schon erwähnt, sie war beim Gastroenterologen. Ein ganz wichtiger Punkt, ne? Das auch auszuschließen. Jetzt hat sie gesagt, 6 von 10. Das ist super. Super gut für uns, weil wir wissen jetzt schon mal einzuschätzen, wie heftig die Schmerzen sind. Ihr kennt vielleicht diesen NRS, diese Skala, wo man einfach einschätzen kann, wie stark die Schmerzen sind. 1 ist Billo, ist nix, und 10 ist fast nicht mit dem Leben vereinbar. Und sie ist mit 6 von 10 natürlich schon upper class, sag ich mal. Das ist schon ein ordentlicher Schmerz, der auch im Leben einfach einschränkt. Und sie hat auch schon so eine Art Verdachtsdiagnose selbst gestellt. Der Mittelschmerz, ne, weil es der Höhepunkt während der Periode ist. Und diesen Mittelschmerz, den erkläre ich gleich auch nochmal. Ich habe es jetzt kürzlich erst auf YouTube erklärt. Da gibt es ein ganz eigenes Video mit allem drum und dran über den Mittelschmerz. Aber ich werde es gleich nochmal basic abarbeiten. Jetzt kriegen wir aber auch noch irgendwie eine andere Idee im Kopf. Gerade wenn ich hier spreche und mir diesen Fall rausgepickt hat, wird die ein oder andere schon denken, ja, das wird doch was mit der Endometriose vielleicht auch zu tun haben. Und genau daran denke ich natürlich auch. Ich würde natürlich fragen, sie hat vor 3 Jahren jetzt die Pille abgesetzt. Vorher wird es wahrscheinlich okay gewesen sein mit diesen Schmerzen. Und jetzt wird es sich sukzessive aufgebaut haben. Ich würde auch fragen, wie hat sich der Zyklus eingestellt nach Pille absetzen? War das sofort wieder wie das Schweizer Uhrwerk oder hat das ein bisschen gedauert? Und dementsprechend würde ich auch diese Schmerzen abfragen, inwiefern das wann schlimmer geworden ist. Gibt es im Umfeld gerade Veränderungen? Stress? Ja, die Stresskeule, die kommt immer raus. Also die Stresskeule ist halt auch absolutes Argument, weil Stresshormone einfach einen Grundbaustein haben und das sind die der Sexualsteroide. Das heißt, wenn ich mehr Stress habe und mehr von den Stresshormonen brauche, dann zwackt sich das der Körper einfach von den Sexualsteroiden ab. Vor allen Dingen vom Progesteron. Also kriege ich einen Progesteronmangel und eine Östrogendominanz. Also ihr seht schon, dieses komplexe Wesen Frau ist nicht mal so einfach. Und das muss man auch mal kurz vorweg sagen, wenn jetzt nach einem Termin bei mir oder bei der Gynäkologin oder wo auch immer noch nicht feststeht, was los ist, dann ist das ja jetzt auch nichts Schlimmes oder wo man sich für schämen müsste. Das ist ja man muss ja auch mit Patienten manchmal arbeiten und die vielleicht auch wieder nach Hause schicken und sagen, schreiben Sie erstmal auf, wann die Schmerzen genau sind. Ich kann es Ihnen jetzt noch nicht so ganz genau sagen, wo die Reise hingeht. Also da jetzt nicht Wunder erwarten, einen 15-Minuten-Termin. Das muss man halt auch mal dazu sagen. Ich würde natürlich auch noch fragen, wie die Ernährung aussieht. Ist sie sehr viel rohe oder auch tierische Produkte, rotes Fleisch zum Beispiel? Nimmt sie irgendwelche Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel? Denn so kriegt man langsam ein Gefühl dafür, ob es dann wirklich diese Endometriose oder Adenomiose sein müsste. Dann würde ich sagen, haben wir diesen Fall jetzt überhaupt noch nicht besprochen. Aber ich möchte jetzt mit euch so ein paar Differentialdiagnosen für den Unterbauchschmerz durchgehen, an denen wir Güns auch immer denken müssen, mit ein paar Basics zu dem Thema. Wenn euch davon eins mehr interessiert, schreibt es mir bitte bei Instagram oder per E-Mail, dann kann ich da das ein oder andere Krankheitsbild auch noch besprechen. Hier sind die Differentialdiagnosen für Unterbauchschmerz in der gynäkologischen Praxis. Endometriose haben wir besprochen. Endometriose als eine Erkrankung, die super heavy ist. Boah, ich könnte dazu 20 Folgen machen. Machen wir es mal kurz. Es sind in den meisten Fällen zyklusabhängige, stärkste Schmerzen, gerade auch um den Eisprung rum oder auch zur Periode, der Klassiker, ausstrahlende Schmerzen, krampfende Schmerzen, Schmerzen beim Stuhlgang, beim Wasserlassen, beim Sex, heftigste, übelste Schmerzen in den meisten Fällen. Pauschal darf man hier schon mal gar nichts sagen, weil die Endometriose gilt natürlich auch als Chamäleon. Macht zum Beispiel auch gerne mal zyklusabhängige Schulterschmerzen oder auch Schmerzen bei der Atmung, kurz vor der Periode oder während der Periode. Denn diese Endometriose-Herde, die können überall im Körper vorkommen. Auch am Zwerchfell, sogar in der Lunge wurden schon welche gefunden. Also hier muss man wirklich immer gucken, ist irgendwas zyklusabhängig? Und das Gemeinste ist, Endometriose muss noch nicht mal zyklusabhängig sein. Also das ist wirklich ein hochkomplexes Bild, was aber auch unfassbar Spaß macht, damit zu arbeiten, weil es einfach unglaublich entlastend ist, wenn sie die Diagnose hat, Endometriose. Dann kann man nämlich auch recht gut mitarbeiten, auch manchmal ohne Pille. Das nur by the way. Die Endometriose, stellt ihr euch das mal kurz so vor, als ob ihr ganz viele kleine Gebärmütter in euch drin habt. Und diese natürlich reagieren mit dem Zyklus, mit den Hormonen, gerade Östrogen, haben wir ja besprochen. Jetzt müssen wir aber die Endometriose verlassen, sonst verrenne ich mich. Das Pelvic Congestional Syndrome. Oh, da werden jetzt viele denken, was ist das denn? Ist das ein neues Auto? Tja, das wissen tatsächlich gar nicht so viele. Und es ist für mich fast die zweithäufigste Schmerzstörung bei der jungen Frau und nicht nur der jungen Frau. Wie kann man sich das vorstellen? Pelvic Congestional Syndrome sagt es ein bisschen, also irgendwie so ein Beckenstauungssyndrom. Und stellt euch das so vor, um eure Eierstöcke gibt es enorm viele Gefäße und auch im Bauchraum gibt es viele Gefäße. Wir kennen das alles von unseren Beinen und von unseren Armen. Wir können mal Krampfadern haben. Und diese Krampfadern, die gibt es eben auch im kleinen Becken. Und diese Krampfadern führen mitunter zu einem Rückstau, ein Blutgefäß, was sich staut, tut weh. Wenn Frauen Schmerzen vor allem im Sitzen haben oder auch beim langen Stehen oder auch zyklusabhängig, dann kann das dieses Pelvic Congestional Syndrome sein. Das wird auch Ovarialinsuffizienz genannt zum Beispiel oder Veneninsuffizienz der Eierstöcke. Solche Geschichten oder solche Synonyme findet ihr da auch. Und das ist eine absolute Differentialdiagnose zur Endometriose. Und im Ultraschall auch gar nicht so schlecht zu sehen, muss man sagen. Wir haben so Durchblutungsmessungen, das nennt sich Doppler. Da kann man manchmal wirklich gut sehen, dass da eine massive Durchblutung ist am Eierstock. Und gerade, ja, die linke Seite ist meistens prädestiniert dafür, deswegen passt es jetzt nicht ganz hier zur rechten Seite. Aber Pelvic Congestional Syndrome, absolute Differentialdiagnose, was bei mir auch immer im Hinterkopf aufsteigt, könnte es nicht auch das sein. Und wird natürlich komplett anders therapiert als eine Endometriose. Denn so eine Krampfader muss dann halt einfach weg. Und das lässt sich manchmal embolisieren, manchmal operativ. Manchmal kriegt man es aber auch gut mit einer Schmerzmedikation, mit einer guten hin, mit einem Management. Genau, Differentialdiagnose, ganz, ganz wichtig. Jetzt nehmen wir mal so ein paar Tumore. Und bei Tumore kriegen immer alle Schnappatmung. Tumor ist einfach nur das Wort für eine Wucherung. Die hat jetzt überhaupt keine Bewertung. Nicht gut, nicht schlecht. Tumor ist einfach eine Wucherung. Das kann eine Zyste sein am Eierstock. Macht auch Schmerzen. Myom, gutartiges Muskelgeschwulst quasi in der Gebärmutter, um die Gebärmutter rum, gibt es auch. Das sind alles so Tumore im Genitalbereich, die auch Schmerzen machen können im Unterbauch. Und jetzt hat sie ja noch eins genannt, wo sie auch so eine Art Differentialdiagnose oder Verdachtsdiagnose aufgestellt hat, der Mittelschmerz. Was ist das denn jetzt schon wieder? Der Mittelschmerz ist im Prinzip ein Schmerz, der zeitlich zusammenhängt mit dem Eisprung. Und es gibt viele Erklärungsmodelle, die ich bei YouTube auch ausführlichst erkläre. Nur so vorweg, wenn so ein Follikel größer wird, dann nimmt er natürlich auch an Volumen zu. Und wenn 3, 4, 5 Follikel in so einem Eierstock größer werden, dann nehmen die alle Volumen zu. Und das kann natürlich zu einer Kapselspannung führen vom Eierstock zum Beispiel. Und das kann natürlich auch wieder Schmerzen machen. Und andere Erklärungsmodell, wenn so ein Eisprung passiert, poppt das Ganze auf und Wasser und auch manchmal Blut laufen in den Bauchraum. Das macht eine peritoneale Reizung, eine Bauchfellreizung. Das macht Schmerzen. Klassischerweise aber nach 48 Stunden ist das Ganze wieder gegessen. Das kann aber auch sehr heftig sein und sehr intensiv. Aber es ist untypisch, dass das dann während der Periode wieder auftritt. Wenn das also bei so einer Abbruchblutung wieder auftritt, dann muss man doch an die Endometriose oder Adenomyose denken. So, zurück zum Fall. Wir haben jetzt also das so ganz gut eingegrenzt. Natürlich würde ich jetzt untersuchen und natürlich gehört dann vaginaler Ultraschall dazu, um eben auch diese Tumore, die wir gerade genannt haben, auszuschließen, um das Pelvic Congestion Syndrome auszuschließen. Die Endometriose ist unglaublich schwer ersichtlich im Ultraschall. Manchmal hat man den Verdacht, manchmal sieht man auch eine Endometriose-Zyste und ganz manchmal kann man auch eine Adenomyose erahnen. Das ist quasi eine Endometriose in der Gebärmutterwand. Aber man muss nicht unbedingt im Ultraschall was sehen. Aber es gehört auf jeden Fall dazu, weil es einfach eine Ausschlussdiagnostik laufen muss. Ich muss einfach gucken, woran könnte es liegen. Und in den meisten Fällen ist ja so, man kommt zur Gynäkologin, man erzählt die Geschichte, es werden ein paar Fragen gestellt, es wird untersucht und nichts wird gefunden. Das ist natürlich äußerst frustrierend für alle Beteiligten. Jetzt als Therapieform die Pille oder sowas aufgeschwatzt zu bekommen, ist natürlich falsch. Man muss gucken, woran liegt es. Und man kann natürlich außerhalb der Pille auch noch viel machen, um diesem Schmerz einfach zu entgegnen. Heißt jetzt auch nicht, dass man direkt sich mit Ibuprofen vollballern soll, sondern man kann auch noch mit Magnesium zum Beispiel, mit einem Nahrungsergänzungsmittel arbeiten. Im Vitamin B-Komplex kann man manchmal günstig arbeiten. Da muss man halt einfach schauen, individuell. Ihr solltet jetzt nicht alle Magnesium- und Vitamin B-Komplex futtern, womit man es zu tun hat. Mit Bewegung, mit Wärme, kann man unglaublich noch viel machen. Jetzt wollen wir mal bei ihr mal weiter überlegen und okay, wir haben den Verdacht Endometriose und das wäre jetzt auch was gewesen, was ich in dem Augenblick jetzt angesprochen hätte, aber sie hat mir auch noch ein bisschen mehr erzählt und das hören wir uns jetzt an.
Ich persönlich habe tatsächlich den Verdacht auf eine Endometriose und habe mir jetzt auf eigenen Wunsch eine rein gestagenhaltige Pille verschreiben lassen. Das wäre die Slinda, also Trospirinon, einfach um eine Art Selbsttherapieversuch zu starten. Und meine Frage an Sie wäre, ob Sie meinen, dass so starke und lange Beschwerden um den Eisprung herum normal sind oder ob sich meine Beschwerden dann eher doch durch eine Endometriose erklären lassen könnten, beziehungsweise wenn ja, ob dann die Slinda eine gute therapeutische Option wäre. Ganz, ganz lieben Dank für Ihren Rat und alles Gute.
Jo, ich kann mich nur bestätigen, also dass man sogar die Wirkstoffe der Pille, die man da einnimmt, sich damit überhaupt auseinandersetzt. Trospirinon, weiß nicht, wer von euch das schon mal gehört hat, außer man ist irgendwo Gynäkologin. Also Respekt, das finde ich wirklich super, super gut. Und erstmal, die erste Frage kann ich ganz schnell beantworten. Lebenseinschränkende Schmerzen sind per se nicht normal. Das ist Fakt. Lebenseinschränkungen aufgrund von Schmerzen sind nicht okay und müssen nicht toleriert werden. Natürlich kann es bei der Periode zu Schmerzen kommen, aber die haben ein gewisses Maß und das sollte nicht überschritten werden. Und in diesem Fall hier kann ich ganz klar sagen, hier ist etwas nicht normal und hier muss Ursachenforschung betrieben werden. Das haben wir auch gemacht. Ich habe ihr dann gesagt, hier schau doch mal meinen Endometriose-Fragebogen. Füll den mal aus. Ich habe auf www.richtigwissen.de, das wissen ja die meisten, oder auch bei Instagram einen eigens erstellten und konzipierten Fragebogen, der eine Endometriose eingrenzen soll. Und da geht es eigentlich darum, dass man verschiedenste Symptomatiken abklärt und das in Zusammenhang mit der Intensität des Schmerzes bringt. Und unten kommt dann eine Skala raus, die einem sagt, könnte schon sein oder ist eher unwahrscheinlich. Also auf keinen Fall ein Diagnosetool, was jetzt eine Diagnose sichert. Aber da wird genau das abgefragt, was wir eigentlich abfragen und was typisch für eine Endometriose ist. Und sie hat es ausgefüllt, mir zurückgeschickt, siehe da, es ist, also eindeutig ist noch untertrieben. Es schreit geradezu nach Endometriose. Sodass ich jetzt eigentlich auch schon mit dem ganz erhärteten Verdacht Endometriose mit ihr diskutieren würde, wie es jetzt weitergeht. Klar, die eine Variante oder auch, sagen wir mal so, leitliniengerecht wird jetzt eigentlich vorgegangen, dass Trosperinon, also die Slinda, so heißt der Herstellername, wäre jetzt nicht die erste Wahl meinerseits. Erstens ist sie so nicht zugelassen bei der Endometriose. Zweitens haben alle Gestagene Partialwirkungen, die entweder ein bisschen förderlich sind gegen eine Endometriose oder eben nicht. Und Trosperinon gehört hier nicht dazu. Trosperinon ist eine neuartige Substanz in der Monotherapie. Das heißt, diese Mini-Pillen, die gibt es schon sehr lange, aber in den meisten Fällen war da zum Beispiel Levonorgestrel enthalten und Desogestrel oder solche Geschichten. Aber dieses Trosperinon ist quasi neu als Mono. Und es kann funktionieren, das muss man ja sagen. Diese ganzen Mini-Pillen sind eigentlich so konzipiert, dass sie sie sind so dosiert, dass es zu keinem Eisprung kommt. Das ist ja quasi meistens auch Grundinteresse, dass es nicht zum Eisprung kommt, nicht zur Einnistung. Nichtsdestotrotz sind die Mini-Pillen natürlich so, dass sie eine Ovulationshemmdosis haben. Das nennt sich quasi diese Dosis, die nötig ist, um Eisprung nicht stattfinden zu lassen, die doppelt und dreifach so hoch ist. Also die sind schon von der Dosierung her okay. Ich wäre jetzt eher mit ihr, wenn gesagt wurde, okay, ich möchte jetzt dann doch mit der Pille arbeiten und ich habe keinen Kinderwunsch oder ich möchte keine Hormone etc., dann wäre ich wahrscheinlich eher auf ein Dionogest-Präparat gegangen. Das ist der Wirkstoff, der dafür zugelassen ist. Oder was man auch überlegen kann, die Desogestrel-Pillen zum Beispiel, die sind auch nicht so schlecht bei Endometriose. Aber kann auch gut funktionieren. Was ich aber jetzt vorher gemacht hätte, erstmal ist es natürlich total davon abhängig, hat diese Frau jetzt gerade Kinderwunsch, ja oder nein? Ich unterstelle jetzt mal nein, sonst würde sie nicht zur Pille greifen. Dann würde ich trotzdem mir jetzt nochmal 3 Monate geben. Auf die 3 Monate kommt es jetzt tatsächlich dann auch nicht mehr an, um die Ernährung komplett umzustellen. Und auch hier habe ich auf derselben Website www.richtigwissen.de eine Tipps und Tricks quasi zusammengestellt, wie es jetzt weitergehen kann. Erstens Ernährung. Klar ist, Endometriose hat viel mit einem chronischen Entzündungsprozess zu tun, mit Prostaglandinen zu tun. Und diese Prostaglandine, die super wichtig sind für unseren Körper, aber im Überschuss eben nicht, die muss man jetzt halt irgendwo in Balance bringen, also runter titrieren und irgendwo auch antientzündlich sich ernähren. Das ist einfach eine pflanzenbasierte, proteinreiche Ernährung, ist da wahnsinnig gut. Den Omega-3-Level einfach unglaublich hoch zu halten, 2 Gramm täglich da einzunehmen, ist ganz, ganz wichtig. Mit antioxidativen Nährstoffen zu arbeiten, ist enorm wichtig. Ich würde ihr einen Plan machen, dass sie vor den Schmerzereignissen, also hier in dem Fall Eisprung und Periode, Magnesium hochzufahren. Das ist sehr individuell jetzt. Nehmen wir mal an, sie verträgt es ganz gut, würde man da sicherlich mit 600 Milligramm an solchen Tagen, so 48 Stunden vorher fängt man da an, anfangen, dass man das für 3-4 Tage nimmt und je nachdem, wie lange die Schmerzereignisse sind und dann wieder quasi das runterfährt. Dass man also jetzt nicht dauerhaft 800 Milligramm oder was weiß ich Magnesium futtert, dass der Körper dann adaptiert. Erstens kriegt man auch Durchfall von und zweitens kommt es auch zum Gewöhnungseffekt, sondern wir brauchen immer wieder dieses Gaspedal mit dem Magnesium zum Beispiel. Man kann viel mit Kurkuma machen, man kann unglaublich viel auch, es gibt ja experimentelle Dinge mit CBD-Öl, Tampons etc. Mal by the way, ganz off-topic hatte ich jetzt mit einer Adenomyose-Patientin besprochen, dass sie Nitro-Spray benutzt, also ein gefäßerweiterndes Akutmedikament bei Herzkranken. Aber möglicherweise kann das durch diesen krampfenden, auch gefäßkrampfenden Effekt eine Linderung schaffen. Das ist jetzt also super experimentell. Ihr sollt jetzt nicht euren Omas fragen, ob sie Nitrospray rumfliegen haben, sondern das sind alles so Ansätze, wo jede Endopatientin gucken muss, was funktioniert bei mir. Also das würde ich jetzt aber alles am Anfang noch ziehen. Ernährung, Bewegung, Physiotherapie bei einer Pelvica-Physiotherapeutin, Sport. Das sind alles Dinge, die jetzt vorweg eigentlich noch laufen sollten, und ich dann erst zur Pille greifen würde, um einfach zu gucken, kriege ich es auch so in den Griff. Also, ich glaube, Endometriose ist einfach nochmal ein Thema für sich. Jedenfalls haben wir den Fall jetzt so eigentlich ganz gut umrissen. Es ist sehr komplex. Ihr seht, wie lange habe ich jetzt gesprochen hier? Einfach nur über einen Fall. wie lange man sich damit beschäftigen könnte, wenn man die Zeit hätte. Deswegen seid nicht böse, wenn eure Gynäkologin euch 2-3 Mal einbestellt. Das ist manchmal auch einfach nötig, auch zyklusabhängig manchmal nötig. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen aufgeschlaut nach diesem Fall und ich freue mich schon auf die nächsten Fälle. Gerne, gerne auch wieder per Sprachnachricht. Danke, nochmal ganz großes Dankeschön an die Betroffene, die sich jetzt hier zu Wort gemeldet hat. Das ist nicht selbstverständlich und ihr müsst das nicht alles so professionell runterdiktieren, wie sie es jetzt getan hat. Das war schon außergewöhnlich gut. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mir da wieder Zuschriften gebt und die nächste Folge kommt bestimmt. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal und ciao.